Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar Podcast. Heute geht es um ein brandheißes Thema, gerade in der Krise. Guter SteuerberaterIn für die Gastro. Darüber spreche ich heute mit Erich Nagel von ETL Adhoga. Wir sprechen ganz konkret darüber, was ist überhaupt ein guter Steuerberater oder eine gute Steuerberaterin und wie finde ich ihn oder sie? Gerade für die Gastro, jetzt in der Krise, ein super wichtiges und heißes Thema. Daher viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Neunbar Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Ich hoffe, das Thema interessiert dich genauso wie mich. Ich habe mich total über das Gespräch mit Erich Nagel von der ETL Adhoga gefreut, denn Steuerberater, habe ich festgestellt, ist ein Riesenthema gerade. Sowohl in meinem Kundenkreis tatsächlich, als auch in den Gastro-Facebook-Gruppen lese ich permanent Gesuche nach guten Steuerberatern. Hat jemand einen Tipp für einen guten Steuerberater? Mein Steuerberater hat mich in der Krise nicht so gut vertreten. Ich suche jemand Neues. Das scheint also aktuell ein Riesenthema zu sein. Und auch wir bei der Kaffeegruppe, das ist mein Unternehmen, bei dem ich in München Kaffeemaschinen für die Gastronomie verkaufe, merken total, dass da immer mehr Rückfragen dazu kommen. Wie geht das mit dem Leasing? Was ist steuerlich sinnvoller? Etc. pp. Also auch in unserer Branche, Kaffeemaschinen für die Gastro ist ein guter Steuerberater Gold wert. Ja, ich würde sagen, wir springen direkt in das Gespräch mit Erich Nagel, den ich heute dazu interviewt habe. Wie finde ich eigentlich ja einen guten Steuerberater, eine gute Steuerberaterin und was zeichnet diese aus? Noch einen kurzen Hinweis vorab. Ihr wisst ja, dass ich sehr viel Wert auf meine sehr gute Tonqualität lege. Und es hat leider dieses Mal hier nicht geklappt. Ich war unterwegs und Zoom hatte anscheinend ein Problem mit der Zuordnung von meinem Mikrofon. Deshalb hört ihr mich leider heute nicht in der, ja, gewohnt sehr klaren, sehr guten Qualität. Wir haben in der Bearbeitung alles rausgeholt. Der Erich macht alles aber mit seinem Top-Content und mit seinem Top-Klang wieder wett. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und jetzt los geht's.
Herzlich willkommen, Erich. Schön, dass du da bist hier bei mir im Neunbar Podcast.
Hallo Katharina, danke für die Einladung.
Super gerne. Ich würde sagen, bevor wir gleich mal losstarten, stell dich bitte einmal kurz vor, dich und dein Unternehmen, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Gerne. Mein Name ist Erich Nagel. Ich bin mit ETL Adhoga unterwegs, einer auf die Gastronomie und Hotellerie spezialisierte Steuerberatung mit aktuell 66 Standorten in Deutschland, von der Nordsee bis zum Bodensee und gut ausgelastet in Zeiten wie diesen und nicht langweilig.
Wow, ja, das kann ich mir gut vorstellen und ich finde es total cool, dass wir quasi über den anderen Weg zusammengekommen sind, denn wie ich es auch schon im Intro gesagt habe, jetzt in der Krise haben doch einige Gastronomen irgendwie festgestellt, dass ihre Steuerberater nicht ganz so gut sind oder so cool sind, wie sie es eigentlich gedacht haben. Und dann sind wir zwei ja zusammengekommen und wir möchten ja heute ein bisschen über das Thema sprechen, wie finde ich eigentlich einen guten Steuerberater, also was ist das und wie finde ich den oder die? Und ich würde jetzt ganz gerne einsteigen mit einer Frage, die sich gleich bei mir selber persönlich zum Anfang gestellt hat. Häufig werden Steuerberater ja so ein bisschen mit Buchhaltung gleichgesetzt. Ich finde aber persönlich, dass das so für mich zumindest zu kurz gegriffen ist, denn ja, es sind ja noch viele, viele mehr Aufgaben, die ein Steuerberater übernehmen kann. Was würdest du denn sagen, welche Aufgaben sollten Steuerberater deiner Meinung nach auf jeden Fall noch erfüllen?
Also Katharina, da hast du völlig recht. Also nur Buchhaltung, das könnte ja quasi jeder machen. Dann ist es eben was ganz anderes. Die Buchhaltung ist vielleicht nur ein Teil des Ganzen. Aber ich sage mal so, aus meiner Erfahrung, der Steuerberater soll vor allem in der Hotellerie und Gastronomie ein kaufmännischer Sparringspartner sein, der aus seiner Satellitenposition, er ist jetzt nicht in der Operative eingebunden und so weiter, aus dieser Position heraus einen recht nüchternen und klaren Blick auf das Unternehmen haben sollen und auf die Zahlen. Also Zahlen sprechen ja eine gnadenlose Wahrheit und die hat er quasi am Schirm und da kann er so ein Fehlentwicklungen, wenn sie auftauchen, recht früh auch schon erkennen mhm. und im Zweifel dann auch mal zum Telefonhörer greifen und das über alle Lebensphasen eines Unternehmens. Also so eine Organisation bleibt ja auch nie stehen und entwickelt sich hoffentlich, sage ich, in der Regel auch weiter. Und ja, da ist ein so ein kaufmännischer Sparringspartner mir als Unternehmer immer sehr wichtig gewesen.
Mhm. Du sagst ja auch gerade schon über die ganzen Lebenszyklen oder Lebensphasen eines Unternehmens. Da geht es ja schon los, ne, bei, ich sag mal, bevor es losgeht, nämlich bei der Gründung. Und dann Steuerberater machen ja auch ganz gerne mal Gründungsberatung für Unternehmen. Dann hatten wir gesprochen über das Thema Ergebnisoptimierung. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, wenn du sagst, alle Zahlen, da sprechen wir dann ja so ein bisschen über das Thema ja Analyse. Ne? Also was, wie läuft so, sage ich jetzt mal Slapstick, und was kann man ändern? Da hattest du gerade schon super, super spannende Punkte. Und zum Ende von so einem Lebenszyklus kann ja auch vielleicht die Übergabe an die nächste Generation oder vielleicht auch ein Verkauf stehen. Und auch da braucht man ja einen Steuerberater. Also ich fand gerade das, was du gesagt hast, diese Satellitenposition, ich sag jetzt mal, das Unternehmen umkreisend, ganz schön. Und da von jedem Blickwinkel einmal drauf zu schauen, finde ich sehr, sehr spannend. Hat für mich ganz gut gepasst.
Ja, wir hatten im Vorgespräch ja angesprochen, ich bin ja nicht beruflich, meine berufliche Wiege liegt ja nicht in der Steuerberatung, sondern ich bin ein Wanderer, könnte man so sagen, ursprünglich gelernter Speditionskaufmann. Da hat man so ein bisschen Logistik und das Kaufmännische in die Wiege gelegt bekommen und bin dann in die Gastronomie gewechselt und habe dann also in Berlin einen großen Biergarten 5 Jahre lang leiten dürfen, dann 10 Jahre lang eine große Diskothek, wo es sich dann zugetragen hat, dass der übergeordnete Mutterkonzern nach 2 Jahren damals in die Insolvenz gegangen ist. Oh. Und dann mussten wir uns einen neuen Steuerberater oder mussten uns überhaupt einen Steuerberater suchen, denn vorher lief das ja alles im Konzern auf. Und da habe ich mich dann auch gefragt, so, wie suche ich jetzt den richtigen Steuerberater aus? Welche Erfahrungen habe ich aus den Betrieben vorher mitgenommen? Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sich jeder Unternehmer für sich selber klar werden muss, was will ich denn eigentlich von meinem Steuerberater? Und wenn ich dann einen habe, der eine breite Klaviatur hat, der Datenanalyse mit anbieten kann, einer, der die Daten auslesen kann, also das wäre mir aus der heutigen Brille sehr wichtig zu sagen, ich brauche einen Datenaffinen, also ich möchte keinen Fax mehr schicken müssen und ich möchte auch keinen Belegtourismus organisieren oder veranstalten, wie dann das Papier von A nach B kommt oder so, sondern ich kümmere mich dann, würde ich, oder als Gastronom lieber um meine Belegung als um meine Belege kümmern. Also das ist, wo dann halt meine Stärken sind. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und das ist eine sehr spannende Reise mal für jeden Unternehmer in sich selbst hinein. Was erwarte ich und möchte ich denn eigentlich von meinem Steuerberater?
Und für meine Learnings, die ich aus jeder Folge über mein Buch herausziehen. Erstes Learning, papierlos. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, diese alleine Belege von A nach B zu schicken, was das an Nerven kostet, ne? Die alle zu sammeln, zu sortieren, dann irgendwo reinzupacken. Da muss man das wieder in den Ordner schmeißen, damit man es überhaupt schicken kann. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Aber du hattest noch einen ganz, ganz anderen spannenden Punkt, und zwar dieses Thema breit gefächert. In anderen Bereichen des Lebens würde ich sagen, einen zu breit gefächerten Partner, jetzt gerade zum Beispiel in meiner Branche, Kaffeemaschinen, wenn der auch noch Küche macht und Spülmaschinen und dies und das, das ist nicht immer vorteilhaft. Ich glaube aber, bei einem Steuerberater ist das anders. Denn ich glaube, da, desto mehr Informationen der über so ein Unternehmen hat, desto mehr Daten der bekommt, desto ein besseres Bild ergibt sich einfach, ne, über diesen, sage ich mal, Mikrokosmos des jeweiligen Unternehmens. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, dass man sich nicht jemanden sucht, der nur einen Bruchteil dann kann, sondern der vielleicht ein Stück weit mehr kann als nur eine, ja, eine Facette.
Na, da möchte ich dir ein Stück weit widersprechen, Katharina.
Habe ich gespannt.
Ja, ja. Und zwar ist es eher so wie mit dem Arztverhältnis. Ich vergleiche es eher mit dem Allgemeinmediziner und dem Facharzt. Mhm. Je nachdem, was ich für einen Schmerz habe und was für ein Jucken mich quält, würde ich dann eben zu den einen oder zu den anderen gehen.
Ah, okay.
Verstanden. der Generalist, der überall so ein bisschen an der Oberfläche schwimmt, da bin ich ganz bei dir, wie du das mit dem Kaffeemaschinen gerade so schön geschildert hast. Da würde ich mir jetzt auch nicht alles ins Haus holen, was irgendwie nach Kaffee aussieht,
ja,
sondern da würde ich mich auch genau überlegen, worüber haben die sich Gedanken gemacht, über wie ist das, die Heizung, wie ist der Boiler, wie ist der Druck und so weiter und so fort. Mhm. Also wenn ich weiß, da ist jemand, der dann auch darauf auf die einzelnen Teile dann Wert legt. Ist dann in der Maschine Plastik verbaut oder habe ich dann wirklich Metall da drinnen? Ist es dann wirklich auch dieses wertige Stück, Schmuckstück, was dann wie so eine Perle in der Auster am Tresen steht? Mhm. Das ist für mich genauso beim Steuerberater. Der muss jetzt nicht noch sich auskennen mit Autohäusern, mit Ärzten, mit Friseuren, mit Taxifahrern, mit sonst irgendwas, gewerbliches Unternehmen. Wenn er spezialisiert ist aufs Gastgewerbe, dann soll er sich mit Gastgewerbe auskennen.
Ja.
Aber in diesem Bereich dann wirklich in der nötigen fachlichen Tiefe. Also der soll dann mit Begrifflichkeiten, wie man sie gerade aus der Hotellerie kennt, A und Co., der soll dann nicht zusammenzucken oder schon gar nicht mit den Schultern zucken, sondern der soll sich da zu Hause fühlen, der soll das wissen, der soll auch beim Kontieren wissen, dass eine Bain-Marie nicht in die Mitarbeiterkategorie zu zählen ist und so weiter und so fort.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da haben wir uns dann auch missverstanden, dass ein Steuerberater fachlich auf diese Branche sozusagen zugeschnitten sein sollte. Da bin ich absolut bei dir. Das macht, glaube ich, total Sinn, weil das einfach diese Branche zu speziell ist in ihren Fachbegriffen, die du auch gerade schon angesprochen hast. Was ich vorher meinte, ist, von der Breite des Aufgabengebiets in dem einen Unternehmen, in dieser Branche. So dass man jetzt, sage ich mal, wenn wir jetzt über die Aufgaben nochmal sprechen, dass man jetzt zum Beispiel sagt, hey, Buchhaltung bekommst du von mir und du bekommst aber auch noch die Mitarbeiter, also die Lohnabrechnung und du bekommst vielleicht noch die, keine Ahnung, wir machen dann noch eine Ergebnisauswertung, dass das alles dazu führt, dass der Steuerberater in diesem Unternehmen ein breiteres Bild sozusagen bekommt. Und nicht nur einen Bruchteil davon macht und dann macht ein anderer Steuerberater einen anderen Bruchteil. Weißt du, ich meine?
Großartig, Katharina.
Das, jetzt sind wir das, komplett beisammen. Das meinte ich,
kein
aber
Widerspruch mehr, ich ziehe ihn zurück.
Alles gut. Du hattest aber noch einen dritten wichtigen Punkt, dass es durchaus Sinn macht, sich einen Steuerberater zu suchen, denn das ist auch mit Sicherheit was der ein oder andere sich fragen wird. Macht es Sinn, einen Steuerberater aus der Branche zu wählen? Und das haben wir jetzt hiermit beantwortet. Yes.
Ja, das macht meiner Meinung nach total Sinn. Also wenn ich Bauchschmerzen habe, gehe ich auch nicht zum Fußpfleger. Also das ist, es macht sehr viel Sinn.
Ja, perfekt. Ich würde gerne noch eine Frage eigentlich stellen, die ich vorweg schon stellen wollte, aber jetzt sind wir schon mitten im Gespräch eigentlich. Ich kenne Gastronomen, die komplett ohne Steuerberater arbeiten. Was ist deine Meinung dazu? Fahrlässig oder okay?
Also ich kenne diese, ich mache alles selbst Unternehmer.
Genau.
Auch. Also das ist, da gibt es auch eine und die sind einige und die sind auch glücklich damit. Das ist nicht besser, nicht schlechter, das ist anders. Es gibt ein sehr, ich glaube, das Homogenste, was wir auf Erden haben, ist, dass wir alle bis zum vorletzten Tag jedes Mal 24 Stunden jeden Tag aufs Neue geschenkt bekommen.
Mhm.
Und es ist uns freigestellt, mit diesen 24 Stunden zu machen, was wir wollen. Da müssen wir ein bisschen schlafen dabei. Wir wollen Zeit mit Familie verbringen. Wir wollen essen und trinken. Wir wollen vielleicht eine Partnerschaft pflegen. Und wir wollen unsere Gäste begrüßen in der Gastronomie und Hotellerie. Und für sie da sein. Wir wollen Gastgeber sein. Und wenn es dann die Passion ist, dass man wöchentlich oder monatlich x Stunden meiner Lebenszeit dann ins Belegwesen zu investieren, dann kann man das machen und wenn man damit glücklich ist. Mein Weg wäre es definitiv nicht.
Mhm.
Ich würde mir da jemanden suchen, der mir diesen Teil abnimmt, denn typischerweise sind ja die Gastronomen, die ich kenne und die Hoteliers, die ich kenne, die sind sehr wohl Kaufleute. Und gerade weil sie Kaufleute sind und weil sie mit Zahlen auch umgehen können, sagen sie sich, meine Lebenszeit ist an der Stelle einfach falsch investiert.
Ja.
Das, was ich mir an der Stelle sparen kann, kann ich viel mehr an Umsatz machen, wenn ich den gleichen Zeitaufwand in etwas investiere, das vielleicht Gäste glücklicher macht, zu mehr Umsatz führt oder. Ich kann mit dieser Zeit was anderes anfangen.
Absolut.
Und da gibt es Value Time und Non-Value Time. Und ich würde sagen, dass in der Gastronomie das Zeitinvestieren, gerade in diese Geschichten, sagen, ich mache das alles selber, eher nicht so wertvolle und werthaltige Zeit ist. Also wer darin glücklich wird, vielleicht soll er dann grundsätzlich das machen. Habe ich ein offenes Ohr für? Also, dann,
Wanted Steuerberater.
Genau, wir wollen immer, wir wollen wachsen. Und da wäre es für mich nicht das Richtige. Zumal auch die Finanzverwaltung, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, gerade gegenüber dem Gastgewerbe sowie allen bargeldlastigen Branchen, sage ich mal, mit einer gewissen Vorprägung in die Prüfung. Und wenn man dann mit einem sehr mächtigen System gegenübersteht, das hinter jedem Beleg einen Umsatzsteuerbetrug vermutet, dann ist es schwierig, dann, wenn man alleine dasteht.
Ja, also ich würde das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Erstens, liebe Gastronomen, selbst wenn ihr die Zeit nicht sinnvoll in, sag ich mal, höhere Umsätze ja generieren könnt, in der Zeit, wo ihr sonst Belege machen würdet, ihr dürft auch im Zweifel einfach mal frei machen. Denn was ich festgestellt habe, dass einige der Gastronomen diese ganze Beleggeschichte ganz gerne mal so am Ruhetag machen oder Sonntagabend machen. Na, wenn irgendwie die Belegschaft buckelt, buckeln sie dann noch daheim 80 Stunden gefühlt mit ihren Belegen umeinander. Und ich dann auch sage, wie wäre es denn, wenn du diese Dinge einfach jemand anders gibst und in der Zeit einfach mal dich erholst. Ja, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Und das ist noch der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie oft ich mit meinem Steuerberater diese Woche telefoniert habe, weil es gibt so viele Dinge, wo man einfach nicht tief genug drin ist und sich einfach nicht gut genug auskennt. Und dafür gibt es diese Menschen. Also ich würde niemals freiwillig auf meinen Steuerberater verzichten, also wirklich nicht. Deswegen, ich kann es wirklich von Herzen nur jedem raten, spart da nicht an der falschen Stelle, weil die Zeit, die ihr braucht, um das zu verstehen, was der Steuerberater sich easygoing aus dem Ärmel schüttelt, ne, das müsste man eigentlich auch mal rechnen, fairerweise für den Vergleich.
Absolut, das muss man damit einkalkulieren und vielleicht an der Stelle nochmal zur Profilschärfung. Deine Frage stellt ja so ein bisschen heute darauf ab, wie finde ich den richtigen Steuerberater? Ja. Wenn ich für mich selber als Unternehmer definiert habe, was möchte ich denn? Ich werde oft mit der Aussage konfrontiert, Erich, wir werden überhaupt nicht beraten. Dann kann das vielleicht auch daran liegen, dass der Steuerberater gar nicht den Auftrag hat zu beraten oder er diesen Auftrag so gar nicht verstanden hat. Denn wenn man sich eine typische BWA vor Augen führt, wie sie aufgebaut ist, dann habe ich oben in der ersten Zeile den Umsatz, dann kommt der Wareneinsatz weg, bleibt der Rohertrag, dann kommen die Personalkosten und so weiter und so fort. Irgendwo relativ weit unten kommt dann das Ergebnis vor Steuern. Und wir haben in Deutschland keine Branchensteuergesetzgebung. Das heißt, wenn ein Unternehmer aus dem Gastgewerbe dort ein Ergebnis von 100.000 Euro stehen hat, ist das genauso 100.000 Euro wie die 100.000 eines Arztes oder eines Autohändlers.
Jo.
Und es kommt auf die Steuersituation des Steuerpflichtigen an, aus diesen 100.000 Euro Ergebnis vor Steuern dann die Steuerlast quasi zu errechnen und die Steuern zu berechnen, zu veranlagen etc. pp. Und dann zahlt er seine Steuern und dann hat er das Ergebnis nach Steuern. Und wenn man die Ausbildung des Steuerberaters anguckt, die enorm kompliziert ist. Also ich ziehe vor jedem den Hut, der diese Prüfung, der dieses immense Wissen hat in sich hineinprügeln können und kontinuierlich auch up-to-date hält. Das wäre für mich so am Rande noch eine wichtige Frage. Wie kann ich erkennen, dass mein Steuerberater sich regelmäßig sein Wissen aktualisiert? Weil nichts veraltet schneller als deutsches Steuerwissen.
Oh ja.
Also das ist ja fast wie Bananen in der Sonne. Und da gibt es wöchentlich irgendwelche Veröffentlichungen. Hat der die Infrastruktur, um sein Wissen aktuell zu halten, damit er für mich immer der aktuellste und beste Steuerberater ist, den ich haben kann. Und wenn ich diesen Steuerberater für mich dann glaube, gefunden zu haben, dass ich sage, ich kann es formulieren, wie ich beraten werden will, muss mir vor Augen führen, dass die Ausbildung des Steuerberaters in der BWA gemessen nur zwischen Ergebnis vor Steuern bis Ergebnis nach Steuern erfolgt. Das heißt, wie diese 100.000 Euro beim Gastronomen zustande kommen, ist erstmal unerheblich an der Stelle. Nicht so, wenn ich einen betriebswirtschaftlich erfahrenen Steuerberater habe. Und das ist genau das, was der Gastronom als Mandant in der Regel meint. Er meint, ich werde von der ersten bis zur letzten Zeile der BWA beraten. Also vom Umsatz bis zum Ergebnis nach Steuern. Mhm. Und wenn ich jetzt aber nur einem Steuerberater den Auftrag gebe, mich steuerlich zu vertreten und zu beraten, dann kann das nur in den Zeilen von Ergebnis vor Steuern bis Ergebnis nach Steuern stattfinden. Ja. Und dieses Missverständnis führt zu, ja, zu teilweise schwierigen Situationen, weil der Mandant denkt dann, wieso sagt er nichts? Und der andere hat noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil er sich gar nicht beauftragt fühlt. Mhm. Also hier Klarstellung, was will ich denn eigentlich als Unternehmer? Wir bei ETL Atoga haben von uns aus den Anspruch zu sagen, wir können von der ersten bis zur letzten Zeile der BWA beraten. Wir haben ein Gefühl dafür, was heißt, was ist ein guter, was ist ein schlechter Wareneinsatz bei Bier oder bei Kaffee. Also das sind Sachen, mit denen sind wir vertraut.
Ja.
Und das ist etwas, was ich sage, das kauft er sich dann ein.
Mhm. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also ich werde nachher nochmal eine Checkliste auch verlinken für unser Interview, also How to find a good Steuerberater, dass wir so ein paar Punkte da draufschreiben. Und dazu gehört vielleicht auch, sich selber mal die Erwartungshaltung von sich selbst klar zu machen. Und wenn das diese Erwartungshaltung ist, ich möchte von A bis Z beraten werden, das dann auch ganz konkret so einzufordern beziehungsweise ganz konkret so aufzuschreiben und mit dem Steuerberater zu diskutieren. Ich möchte, dass wir oben anfangen und unten aufhören. Das werde ich auf jeden Fall neben der papierlosen Geschichte, neben den Fortbildungen, die du gerade auch schon angesprochen hattest und neben dem breiten Aufgabenpotenzial, das werde ich alles nochmal mit aufschreiben und alles, was wir jetzt gleich noch besprechen, auf jeden Fall auch. Wie ist denn das? Mich würde mal interessieren, du sprichst jetzt ja immer von euch. Ich kenne sowohl große Steuerkanzleien als auch kleine, als auch, ich sage jetzt mal, One-Man-Shows. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, was ist denn besser, eine große Steuerkanzlei oder eine One-Man-Show? Hast du da eine Idee zu?
Also es gibt für alles, für jeden Deckel gibt es einen richtigen Topf dazu.
Mhm.
Und ich sag mal, die Anforderungen an eine Steuerkanzlei wachsen auch mit dem Unternehmen.
Mhm.
Und der Vorteil einer Gruppe, wie es wir zum Beispiel sind, liegt gerade jetzt, merkt man das ganz deutlich, wir haben ja einen Föderalismus in unserer Finanzverwaltung. Wir haben Föderalismus in sehr weiten Teilen unserer Gesellschaft. Und wenn jetzt auch bei der Betriebsprüfung zum Beispiel, wenn die Kollegen aus Münster vermelden, dass in NRW die Betriebsprüfer plötzlich mit einem neuen Formular durch die Gegend laufen und irgendwelche komischen neuen Informationen haben wollen, dann spricht sich das rum. Es gibt auch einen Wettbewerb innerhalb der Finanzverwaltung. Da will niemand in der Statistik, in der Liste dann derjenige sein, der bei den Betriebsprüfungen oder bei den am wenigsten reingeholt hat. Wer hat das geringste Mehrergebnis? Wer hat das geringste Prüfungsaufkommen? Das ist immer nicht gut im Wettbewerb unter den Bundesländern, wenn man da Letzter ist. Natürlich wird es immer einen Letzten geben. Das liegt in der Natur der Sache. Aber da gibt es auch so etwas wie Wettbewerb. Und wir haben durch unser Netzwerk, durch das wir in allen Bundesländern auch vertreten sind, haben wir einfach können wir dieses Wissen und diese Daten fließen lassen, können das austauschen, können uns gegenseitig schlau machen. Du pass mal auf, die gucken jetzt mehr nach links oder die gucken mehr nach rechts. Und dann kann man dieses Wissen an die Mandanten weitergeben, die es womöglicherweise betreffen kann.
Mhm.
Und da ist das eine Stärke. Wenn das für jemanden nicht relevant ist, dann kann er auf diesen Pluspunkt gerne verzichten.
Mhm.
Das ist vielleicht grundsätzlich mal, wie funktioniert Steuerberatung, um mal die Seite zu verstehen. Ein Steuerberater hat ja nur eine Komponente im Vergleich zum Küchenchef. Das ist Zeit.
Mhm.
Es gibt eine Steuerberatergebührenverordnung in Deutschland. Das heißt, die Preise sind gesetzlich ein Stück weit vorgegeben.
Mhm.
Der Hebel, der dann noch einen Unterschied ausmacht, ist, wie viel Zeit kostet das Mandat?
Mhm.
Und dieser Faktor Zeit wird bestimmt durch die Art der Zusammenarbeit. Kommen da die Belege noch analog im Ordner oder können Daten ungehindert fließen und so weiter? Das ist, je digitaler man arbeitet, umso eher macht man sich auf der Stelle leichter, schafft wiederum Freiraum dann für Beratung. Und was du vorhin gesagt hast, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, einmal im Quartal möchte ich mich mit meinem Steuerberater hinsetzen, um meine BWA zu besprechen.
Ja.
dann muss ich ihm das sagen, sonst plant er das nicht ein. Das gehört dann mit dazu. Und deswegen kann ich als Steuerberater, entweder habe ich viele Mandanten, um die ich mich möglichst wenig kümmere, komme ich am Ende des Monats auf mein Geld, oder ich habe, wenn ich aufs gleiche Geld kommen möchte, weniger Mandanten, um die ich mich mehr kümmern kann. Aber ich habe genauso das Limit mit den 24 Stunden am Tag.
Klar. Nee, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was will ich eigentlich? Will ich eine, sag ich mal, umfangreiche Betreuung oder eben auch nicht? Und dementsprechend kann ich mir dann den Partner suchen. Und das kann sowohl, sag ich mal, ein kleiner, aber extrem gut vernetzter Steuerberater sein, der ein paar weniger Mandanten hat, wobei da wahrscheinlich die Erfahrungsgeschichte dann wieder die Frage ist. Oder halt auch ein großer, der einfach sagt, ich habe die Kapazitäten, ich habe genug Leute, um das zu schaffen, ne? Dass ich jedem diese gute Betreuung mitgebe. Ja, spannender Punkt.
Richtig, da kann man sich umgucken. Und das sieht man, wenn man in die Kanzlei reinkommt und mit dem Berater spricht und sich informiert, dann merke ich ja auch, was ist ihm wichtig, was ist das für ein Typ. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir in Berlin unseren Steuerberater damals gesucht haben. Wir hatten uns auch mehrere Kanzleien angesehen und hatten da viele verschiedene Eindrücke mitgenommen. Ich glaube, Watzlawick war es, der es gesagt hat, man kann nicht kommunizieren. Und genauso war das dann auch. Ich habe eine gewisse Affinität für Motorsport. Und wenn ich dann in so einem Besprechungsraum von einem Porsche GT eine Felge stehen sehe, die dort als Dekorationselement ausgestellt ist, dann passt das sehr gut zu der von mir oft benutzten Metapher, die PS auf die Straße zu bringen. Das heißt, wir haben sehr schnell die gleiche Sprache gefunden. Wir haben einander schnell verstanden. Der wusste sehr schnell, was ich möchte, wo ich hin will und was für mich wichtig ist. Und das wiederum deckte sich mit Interessen und Neigungen, die ihm selber auch wichtig waren. Und von daher war dann die Zusammenarbeit auch wesentlich einfacher, sehr reibungslos, sehr fruchtbar und hat am Ende sogar dazu geführt, dass ich dann zu dieser Steuerberatungsgesellschaft am Ende des Tages gewechselt bin, um dort meine neue berufliche Heimat zu finden.
Ja, ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, ne? Nämlich die ganzen Hardfacts mit Ausbildung und Erfahrung und schlag mich tot. Auch das Bauchgefühl, dieses Menschliche, ne? Egal wie gut der ist, wenn wir nicht gemeinsam kommunizieren können und man gefühlt nur mit Fragezeichen voreinander sitzt, dann wird das nicht funktionieren. Also da darf man dann ein Stück weit auch auf das Bauchgefühl hören. Kann ich mit diesen Menschen arbeiten? Verstehen wir uns? Ja, ganz plakativ gesagt. Oder halt auch nicht, weil dann bringt alles Wissen nichts, wenn man es nicht rüberbringt gegenseitig. Ganz spannender Punkt.
Wenn man aneinander vorbei kommuniziert.
Ja, witzig. Ja, so interessant können dann so Kleinigkeiten sein, sage ich mal, ne? Wo man sich denkt, so ja, nee, und wenn der gut ist, dann passt das schon. Nee, wenn ich mich nicht mit ihm verstehe, dann wird es nicht funktionieren. Werden wir es nicht schaffen. Wie ist das denn eigentlich mit Regionalität? Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal mit einem Kunden gesprochen, der meinte, nee, er nimmt einen Steuerberater hier aus der Region, weil wenn man sich da mal treffen muss, dann geht das ja leichter. Und ich habe mir dann gedacht, na gut, wie oft habe ich mich eigentlich mit meinem Steuerberater getroffen? Also der sitzt auch in München, aber eigentlich nie, ne? Und selbst wenn ich Briefe dahin schicke, dann ist das ja wurscht, ob der in Augsburg oder in München sitzt. Was sagst du denn zum Thema Regionalität? Ein Must oder eher unwichtig? Für Gastronomen?
Eher unwichtig. Und in Zeiten der Digitalisierung hat das noch mal mehr an Bedeutung verloren. Also ich bemühe noch mal den Facharzt. Dem darf ich auch nicht erwarten, dass er bei mir um die Ecke im gleichen Dorf sitzt, sondern dann muss ich in die Stadt fahren oder muss eben irgendwo mal hinfahren. Und manche fliegen um die halbe Welt, wenn sie da ihr Heil darin vermuten. Und deswegen in Zeiten der Digitalisierung, so einfach, wie wir uns heute hier verabredet haben, sind Distanzen, räumliche Distanzen, nicht mehr das Entscheidungsmerkmal. Ich höre das manchmal, dass manchmal manche sagen, ja, aber was ist, wenn jetzt die Kassennachschau stattfindet und da kommt der Betriebsprüfer bei der Tür rein? Da muss ich doch meinen Steuerberater anrufen, der muss doch da kommen. Dann frage ich immer, was soll der denn dann tun? Händchen halten oder was? Ja, der muss mich
die
dann
Kassen
verteidigen.
Zusperren.
Also Steuerberater ist kein Türsteher. Der wird auch die Finanzverwaltung, wenn sie da ist, nicht rausschmeißen. Das ist das gehört auch nicht zum Umgang eines Steuerberaters. Der kann in diesem Moment nichts tun. Das ist eine Amtshandlung, die findet statt. Genauso wie sie ihr Rechtsanwalt nicht begleiten wird, wenn sie eine Verkehrskontrolle haben, sondern der ist gut darin, wenn er sie vorher berät und sie ihre Mitarbeiter oder jeder seine Mitarbeiter schlau macht. Wie verhalten wir uns denn, wenn tatsächlich eine Kassennachschau stattfindet. Dieses Wissen, das muss der Steuerberater seinem Mandanten weitergeben, damit er wiederum seine Mitarbeiter entsprechend briefen kann und die Vorbereitungen dafür setzen kann. Aber dann, wenn es passiert, dann muss der nicht alles stehen und liegen lassen, loslaufen, ins Auto springen, dahin hetzen, um dann einen Kaffee zu trinken, also
zu fahren.
Ja, das sind so.
Ja, aber ist doch gut.
Ich sag mal, limitierende Glaubenssätze, die jeder Grundlage für mein Empfinden entbehren.
Ja, nee, aber dann ist es doch in Ordnung, wenn man weiß, okay, der muss nicht unbedingt bei mir im Dorf sitzen, wahrscheinlich in der nächstgrößeren Stadt wird es wahrscheinlich jemanden geben und selbst wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch, dann gehe ich halt nochmal weiter weg. Ne? Also das ist ja auch schön zu wissen, okay, der kann in der Nähe sein, muss aber nicht. Das heißt, ich kann mich ja einfach von meinem Mikrokosmos mal ein Stück rausbewegen und gucken, ist da jemand und wenn nicht, suche ich halt weiter.
Wir haben auch.
Das ist ja auch mal schön,
ja, zu wissen, wir haben
man
auch
hat eine gewisse Auswahl.
Ja, wir haben, ich weiß, du sitzt heute im Allgäu, wir haben auch sehr schöne Kanzleien, sehr schön gelegene Kanzleien draußen auf dem Land, wo man in Ruhe bei offenem Fenster arbeiten kann. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich liebe das Landleben.
Ja, absolut. Ja, dito, kann ich jetzt nur sagen. Allgäu, wunderschön. Lass uns doch mal ein Stück weit zur Auswahl zurückkommen. Man spricht ja häufig darüber, dass bevor man sich einen Steuerberater final aussucht, man mit optimalerweise mehreren sprechen sollte. Welche Fragen sollte ich denn stellen als Gastronom, wenn ich quasi in einem Erstgespräch mit einem neuen Steuerberater sitze und überlege, ob ich den haben möchte oder nicht?
Also ich kann jetzt am einfachsten, was haben wir gefragt, was habe ich gefragt? Also wir hatten unsere Unternehmenssituation geschildert. Wo stehen wir? Also das war damals eine Herausforderung, weil wir wollten ja, die Mutterkonzern hatte ich ja erzählt, die sind in Insolvenz gegangen. Wir als Gastronomieunternehmen wollten uns da freistrampeln. Da schreit sowieso erstmal nicht gleich jeder Hurra. Und dann war diesem Steuerberater sehr wichtig, unsere Fragen. Was wollen wir? Also der hat uns genau damit konfrontiert, womit wir quasi das Gespräch ja auch begonnen haben. Er hat uns dazu gezwungen, über das nachzudenken, was wir tatsächlich wollen. Und als wir das dann formuliert haben, hat er gefragt, und das ist alles? Dann so und so. Dann hat er gesagt, hier, das ist mein Angebot. Zu dem Kurs können wir genau das machen, wenn es das ist, was ihr wollt. Und dieses Führen durch Fragen, dieses sich wirklich für mich interessieren, hat mich damals tief beeindruckt und hat für mich, aber innerhalb von Sekunden war der Groschen gefallen und da möchte ich hingehen. Und ich habe in der Kanzlei mich als Gastronom wohlgefühlt. Ich wusste, hier bin ich auch bei einem Gastgeber. Der Kaffee hat geschmeckt, die Begrüßung, also all das, was man als Gast in der Gastronomie so als selbstverständlich ansieht, dass man, auch wenn ich zum ersten Mal da bin, aber ich habe einen Termin um 14 Uhr, dann werde ich mit meinem Namen begrüßt. So, und dann wollte ich mir natürlich angucken, und das habe ich dort sehr deutlich gesehen, was investiert er in Fortbildung? Also ich bin ein Verfechter lebenslangen Lernens und im Steuerrecht in Deutschland ist das von höchster Bedeutung. Also, dass ich das macht der sichtbar schon im Wartebereich, im Eingangsbereich, dann erkenne ich schon die Affinität für das Gastgewerbe, für das Gastgebertum und dann wird er sich früher oder später meine Zahlen angucken. Und wenn ich mit meiner BWA um die Ecke komme und dieser Steuerberater, den ich mir dann vielleicht aussuchen möchte, also an der Stelle ein Appell dafür, man soll möglichst viel Transparenz üben an der Stelle,
Kann
der Steuerberater zu meiner BWA etwas sagen. Und dann merke ich ganz deutlich, weil mein Unternehmen kenne ich ja, da muss mir ja keiner was vormachen. Und wenn ich ihm meine Zahlen gebe, er liest die Zahlen und gibt mir seinen Eindruck wieder und ich erkenne in dem, was er sagt oder fragt, mein Unternehmen wieder, dann ist das sicherlich kein schlechter Schachzug.
Okay, da waren jetzt super viele spannende Punkte dabei. Einmal dieses, okay, fühle ich mich da wohl? Ne, sowohl im Gespräch als auch außenrum, habe ich da eine gewisse persönliche Wertschätzung? Also hat die Person sich schon mal irgendwie, kennt die meinen Namen? Das würde ich jetzt mal stark hoffen, aber auch das ist wahrscheinlich nicht Standard. Hat die sich mal mit dem Unternehmen beschäftigt? Wenn die meine Zahlen sieht, kann die mir was dazu sagen? Oder sagt der vielleicht sogar, nee, schauen wir uns erst in der zweiten Instanz an oder sowas, ne? kann der mir darauf was sagen? Beschäftigt er sich damit überhaupt? Guckt er sich das an oder kommt da irgendwie nur Floskeln? Ne? Wir kennen alle Menschen, die einfach nur mit Floskeln um sich werfen. Und was ich noch ganz spannend fand, war das, als du gesagt hast, Fortbildung. Ich glaube auch, dass das Fortbildungsthema ein Riesenthema ist. Wir merken es bei uns im Kaffeebereich auch. Jedes Jahr kommt irgendeine neue Technik und wenn du da pennst, dann kannst du das halt nicht. Ne? Dann stellst du halt immer noch so Kaffeemaschinen ein wie vor irgendwie 5 Jahren. Und das ist halt ein Killer im Zweifel. Und im Steuerbereich kann ich mir das noch viel, viel kritischer vorstellen. Woran erkenne ich denn, dass ein Steuerberater sich und sein Team regelmäßig fortbildet?
Also es gibt jede Menge Fortbildungen. Wir bei der ETL, das ist ein sehr großes Haus, haben sogar eine eigene Akademie, wo Fortbildung angeboten wird, wo man das also darauf achtet, dass das nicht abreißt. Das erkennt man dann an so einem Siegel. Das heißt bei uns Qualitätskanzlei. Die haben dann also einen Fortbildungspass, einen Fortbildungskatalog, den sie dann, wo sie Mindeststunden und Mindesttage im Jahr in Fortbildung teilnehmen müssen. Und dann lässt sich das relativ gut darstellen. Und das merke ich ja sofort, wenn ich danach frage, ob mein Gegenüber die Aussage dann auch tatsächlich untersetzen kann oder ob er dann ins Schwimmen gerät. Also das, ich muss den da jetzt auch nicht grillen, aber da, wenn die Frage kommt, da gibt es also bei uns, wenn eine Kanzlei bei ETL Ad Hoga mitmachen möchte, steht dort im Vertrag drin, verpflichtet sich der Steuerberater zu 6 Fortbildungen im Jahr. Und das ist Zeit, okay, in denen er dann keinen Umsatz machen kann. Ganz im Gegenteil, er investiert ja auch noch in diese Fortbildungen, kosten ja auch Geld. Aber es ist eben auch extrem wichtig, dort mit den Neuerungen in der Branche vertraut zu werden. Da geht es dann weniger um das Thema, welcher Paragraph hat sich jetzt geändert, sondern da geht es auch um Branchensprache und um die Prozesse in der Branche. Also wir haben uns in den letzten Monaten nicht nur mit der Überbrückungshilfe 1, 2 und 3 beschäftigt und den FAQs, sondern eben auch, was bedeutet E-Commerce und Außerhaus-Takeaway fürs Gastgewerbe? Wo sind die relevanten Punkte? Was muss ich wissen? Wo kann ich meinen Mandanten vor Ungemach bewahren und so weiter? Und auch diese Themen muss man sich ständig immer wieder aneignen, weil auch da die Entwicklung nicht stehen bleibt.
Okay, ja. Ja, ein wichtiger Punkt. Aber es war ganz interessant, dass du mal so eine Zahl genannt hast, wie viele Fortbildungen im Jahr sozusagen ihr jetzt mit euren Partnern arbeitet. Weil ich meine, das ist ja auch so eine Frage. Ne? Man sagt, okay, ja, wie bilden sie sich denn fort? Ja, machen wir regelmäßig, ne? So die klassischen Floskeln. Aber wenn ich weiß, okay, bei euch werden 6 Fortbildungen im Jahr gemacht, dann kann man ja auch einfach mal nach der Anzahl fragen. Ne? Wenn der dann sagt, ja, wir gehen einmal im Jahr auf so eine Fortbildung, dann weiß ich schon, okay, einmal, das ist vielleicht nicht ein bisschen wenig. Ne? Also das ist jetzt auch mal ganz spannend, da mal eine Zahl zu haben. Über was sprechen wir denn eigentlich?
Ja, wenn du gerne Zahlen magst, habe ich noch, ich würde klar, mir auch angucken, wie die BWA denn dann aussehen wird. Also fürs Gastgewerbe, gerade jetzt für einen Kleinstbetrieb, sage ich mal, ist das jetzt mit 150.000 Euro Jahresumsatz, ist das vielleicht nicht von Bedeutung. Aber sobald ich, sage ich mal, ein Gastronomieunternehmen habe und ich habe meine, was weiß ich, 10 Angestellten und so weiter, dann ist es sehr wichtig, wie wird meine BWA aussehen? Also betriebswirtschaftliche Auswertung, dieser Spiegel, der mir dann jeden Monat vorgehalten wird. Und dann ist es, das kannst du mit dem Kaffee wahrscheinlich super nachvollziehen, ist es wichtig, dass die einzelnen Warengruppen voneinander getrennt gebucht werden. Also dass nicht Bier und Kaffee und alkoholfreie Getränke, Sekt und Spirituosen zusammengeworfen wird in einen Topf mit Speisen, sondern dass das separat differenziert gebucht wird und dass dann wirklich bei dem Wareneinsatz die gleiche Differenzierung stattfindet, weil es macht keinen Sinn, nur beim Umsatz zu differenzieren, nicht aber in den Warengruppen. Also wenn ich dann meinen Wareneinsatz Kaffee dem Umsatz Bier gegenüberstelle, dann habe ich doch die echte und relevante Zahl, die mir als Unternehmer dann weiterhilft. Wenn ich da einfach nur Wareneinsatz habe und die Differenzierung lediglich in dem vollen und ermäßigten Steuersatz führe, das ist für die Gastronomie entschieden zu wenig.
Ja, absolut. Nee, verstehe ich total. Also macht total Sinn. Und da kann man dann also auch mal direkt genauer nachfragen, sozusagen, wie würden Sie das denn aufgliedern? Wie würde meine BWA denn aussehen? Und dann kann man sich ja auf die Merkliste schreiben, aber verlinke ich dann auch nachher nochmal, wird das alles aufgegliedert in eigene Gruppen sozusagen und was wird eigentlich was gegenübergestellt?
Ich kann dir mal so ein Muster zuschicken, wie das bei uns aussieht. Dann kannst du das
Ja,
verlinken.
super gern. Das würde ich mit verlinken. Das hilft mit Sicherheit. Wir reden ja schon die ganze Zeit über, was so ein guter Steuerberater mitnehmen sollte, im Positiven, ne? Also stellt viele Fragen. Das fand ich auch vorher noch wichtig. Ja, bei Verkäufern, bei mir auch so. Der Kunde sollte mehr sprechen als der Verkäufer selbst. In dem Fall ist es wahrscheinlich ähnlich. Interessiert sich für mich, ist sympathisch, kann mir Dinge erklären, geht auf mich ein, kann mir beantworten, wie die BWA aufgebaut ist, kann meine Zahlen lesen, geht auf Fortbildungen. Wie ist es denn, wenn man die Dinge andersrum betrachtet? Was sollte denn ein Steuerberater nicht machen? Sprich, wenn ich jetzt gegenüber sitze, welche negativen Anzeichen sollten mich denn vorsichtig machen in einem Gespräch?
Also da gibt es einen englischen Ausdruck, der sagt, First impression, never get a second chance. Ich glaube, dass wenn man merkt, dass die Chemie nicht passt, dann sollte man auch die Ehrlichkeit und den Mut haben. Und ich glaube, für beiden hebt sich die Lebensqualität, wenn man das Gespräch freundlich, aber bestimmt dann auch beendet und sich da nicht weiter mit beschäftigt. Denn wenn es nicht passt, passt es nicht. Also das ist, dafür hat man eben auch eine Auswahl und deswegen sollte man sich auch zwei oder drei angucken, wo man sich mental zu Hause fühlt. Denn es wäre vermessen zu sagen, ich lege mir jetzt irgendwelche Quizfragen für den Steuerberater zurecht. Ich werde ihn jetzt interviewen und wenn er die alle richtig beantwortet, dann gehe ich dahin. Macht gar keinen Sinn, wenn er mir unsympathisch ist und ich ihm nicht vertraue.
Voll.
Also
Ja.
und vor allem dann sagt er womöglich etwas anderes, als ich vorher gegoogelt habe. Das ist übrigens sowieso eine ganz gefährliche Strategie, wenn man sagt, ich google mal irgendwelche steuerlichen Sachverhalte, dann bastel ich mir dazu eine Frage und dann stelle ich die dem. Wenn ich das entsprechende Hintergrundwissen nicht habe, macht das ja gar keinen Sinn. Also von daher darf man sich auf seinen Bauch, Gastronomie, Gastronomos, da kommt es her, das ist der Gesetz des Magens und der Bauch. Also darauf darf man dann auch in solchen Entscheidungsmomenten gerne hören.
Okay, das ist doch schon mal gut. Ich würde gerne nochmal mit dir über ein Thema sprechen, das du vorher schon kurz angeschnitten hast, nämlich das Thema Gebühren. Du hattest vorher schon gesagt, dass ein Teil der Aufgaben ja in der Gebührenverordnung niedergeschrieben ist. Das glaube ich, weiß auch so gut wie jeder Gastronom, dass es da einfach gewisse Sätze gibt. Allerdings ist es so, dass ich jetzt ganz viel auch in der Krise gelesen habe, gerade wo es um die Überbrückungshilfen, um die Beantragung ging, dass da sehr, sehr unterschiedliche Sätze aufgerufen wurden, von, ich würde jetzt mal sagen, verhältnismäßig günstig zu relativ hochpreisig, wo dann der ein oder andere Gastronom auch ganz schön aus den Wolken gefallen ist. Jetzt frage ich mich, woher weiß ich denn, dass mein Steuerberater mich finanziell fair behandelt?
Das ist eine,
Mal abgesehen von den Gebührenverordnungen.
ja, das ist mal eine sehr gute Frage. Eine schwierige Frage. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Also, woran merke ich das, dass er mich fair behandelt? Ich will erstmal auf deine Teilfrage, auf dein Beispiel eingehen. Vielleicht kann ich es anhand dessen gut darstellen. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich die November- oder Dezemberhilfen beantragt habe oder ob ich zum Beispiel einen Antrag für die Überbrückungshilfe 3 abzuwickeln habe. Während das erstere, November- und Dezemberhilfe, relativ einfach vonstatten gegangen sind und deswegen auch nicht teuer waren. Auch wenn der Gastronom, sprich der Unternehmer, dann diese Kosten für die Beantragung hat selber zahlen müssen, so war das doch in der Regel, würde ich sagen, also mir sind da keine abstrusen Fälle bekannt, sehr fair vonstatten gegangen und auch sehr gering, weil, wie gesagt, auch der Zeitaufwand beim Steuerberater überschaubar war. Anders bei der Überbrückungshilfe 3. Da muss ich, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen, damit es nachvollziehbar ist, da muss der Steuerberater, der muss ja dafür gerade stehen, dass das, was dort eingereicht wird, alles richtig ist. Ne? Also ein Steuerberater, der macht das ja nicht irgendwie aus dem Laissez-faire heraus und sagt, komm, schieb rein, was geht, sondern der muss ja seinen Titel und seine Haftung an der Stelle wahren. Der will sich da auch nichts ankreiden lassen. Und dann geht er her und muss bei der Überbrückungshilfe 3 bei der Rechnung, muss er für die Buchhaltung, fürs Betriebswirtschaftliche, ist das Rechnungsdatum ja das Entscheidende. Nicht so im Beihilferecht. Bei der Überbrückungshilfe 3 muss ich auf die Fälligkeit der Rechnung abstellen. Ein Datum, das man nirgendwo sonst in der Wirtschaftsgeschichte bisher gebraucht hat. Das braucht man jetzt bei der Überbrückungshilfe 3. Das heißt, ich muss jeden einzelnen Beleg nachgucken. Steht da drauf, sofort fällig, in 7 Tagen fällig, in 10 Tagen fällig. Und wenn dann so eine Rechnung am 28. April kommt, mit 14 Tage Zahlungsziel, dann ist sie zwar buchhalterisch und steuerlich komplett im April drin zu verarzten, muss aber für den Beihilfeantrag in den Mai genommen werden. Das ist, da habe ich relativ wenig Unterstützung und das ist einfach extrem viel Arbeit. Und deswegen, diese Arbeit kostet Geld, deswegen sind da die Sätze deutlich höher, weil auch entsprechend viel mehr Arbeit dahinter ist. Das hat sich nicht der Steuerberater ausgedacht, sondern das ist vom Gesetzgeber so festgelegt worden, dass man sagt, man reicht die Hilfen auf und stellt dabei auf die Fälligkeit der Rechnung ab.
Ich höre da gerade 2 Sachen raus. Erstens, man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also wenn man Steuerberatersätze vergleicht, dann sinnvollerweise nur immer wirklich, wenn die Dinge vergleichbar sind. Ne? Das wäre das Gleiche, wenn man sagt, okay, Auto ist Auto. Ne? Sieht man ja in dem Beispiel jetzt sehr, sehr gut. Es ist eben nicht alles gleich. Und das Zweite, glaube ich, ist, dass man auch hier einfach widersprechen muss. Also was ist die Anforderung? Und wenn man dann sozusagen für diese Anforderung, wenn man die relativ genau definiert, also anhand einer Anforderungsliste zum Beispiel, und dann mit den Steuerberatern darüber spricht, dann merkt man ja, okay, was schätzt der eine, was schätzt der andere? Und dann sollte man auf jeden Fall auch den Zeitaufwand vergleichen. Also sprich nicht einfach mal pauschal die Summe unten rechts, sondern schon auch, okay, wie lange glaubt denn der, dass er dafür braucht, ne? Und dann kann ich ja mal fragen, okay, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 3 Angebote für das Thema, ich habe das ein bisschen flapsig formuliert, der eine braucht so lange, der andere braucht so lange und der dritte braucht 50% mehr, dann kann man ja mal darüber sprechen und sagen, Mensch, wo sehen Sie denn da den Aufwand, ne? Also man kann nicht einfach Äpfel mit Birnen vergleichen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das sagst du ganz gut, ganz richtig. Es ist auch, was ich beauftrage letzten Endes, der Umfang muss ich betrachten und dann kann ich die Sachen gegenüberstellen. Und ich glaube, dass wenn man das Gefühl hat, dass jetzt der Steuerberater an der Stelle überzogen hat oder ich es einfach nicht schlichtweg nicht verstehen kann, wie diese Rechnung zustande kommt, dann hilft nur eins, fragen. Gucken, ob das dann plausibel ist, woher das kommt. Und es gibt in der Regel, die meisten Kanzleien haben eine Zeiterfassung, sodass sie auch genau nachvollziehen können, wer hat wann welches Mandat wie lange bearbeitet. Und im Zweifel muss ich dann da reingucken und muss ich mir das angucken und kann das dann bewerten. Also einfach nur pauschal zu sagen, mir ist die Gesamtsumme zu hoch, ohne zu verstehen, was ist dahinter, ist natürlich immer schwierig. Dann kann die Fairness oder Unfairness, dann kann da in beiden Seiten zu Hause sein.
Okay, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Klingt nicht ganz einfach, aber genauer hinschauen, würde ich sagen, lohnt sich da. Würde ich
auf
gerne
jeden Fall. Also es gibt bei den Steuerberatern gibt es ja diese Zehntelgebühr, so heißt die, und nach der dann abgerechnet wird, da spielt es eine Rolle, wie viel Umsatz macht das Unternehmen und eben wie digital wird gearbeitet. Also wie viel Vorarbeit leistet der Mandant, dann braucht der Steuerberater die nicht tun, dann wird er die auch nicht berechnen. Wer am liebsten Schuhkarton abgibt, unsortiert und hofft, dass er die Belege nie wieder sieht, der verursacht natürlich die meiste Arbeit. Das ist die Luxusversion der Steuerberatung.
Gut, aber dann zählt halt hier auch wieder ganz klassisch, Bequemlichkeit siegt und kostet halt aber auch. Das ist, muss man halt einfach in dem Fall wissen. Ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dann schon quasi mit dem ganzen wahnsinnigen Fragenkatalog durch sind. Der eine oder andere wird sich jetzt mit Sicherheit im Kopf seine Gedanken gemacht haben und sich die Wünsche an den Steuerberater aufgeschrieben haben. Und jetzt fragt der Gastronom, die Gastronomin sich da draußen wahrscheinlich, Mensch, wo finde ich denn jetzt meinen Steuerberater? Mal abgesehen von Google oder Empfehlungen der, sag ich mal, Mitgastronomen, die man sonst so kennt, hast du sonst noch einen Tipp, wo man sich umhören kann?
Also es würde, glaube ich, etwas komisch wirken, wenn ich sage, googeln ist Quatsch. Ich glaube, die meisten googeln erstmal nach allem Möglichen, deswegen auch nach Steuerberatern. Und ich finde das jetzt auch nicht verkehrt, um sich einmal zu orientieren, was gibt es überhaupt. Wenn es mir wichtig ist in meiner Nähe, dann gucke ich auch, was ist in meiner Nähe. Wenn mir Fachlichkeit wichtig ist, dann gucke ich eben nach fachlicheren Begriffen. Und dass man sich da mal eine Shortlist zusammenstellt, wie ich meinen Steuerberater finde. Es gibt natürlich auch die Steuerberaterkammer, wo alle Steuerberater aufgelistet sind, wo ich auch nochmal nachgucken kann, um jemanden zu finden. Und natürlich ist die Weiterempfehlung ein, ich glaube, das Vermittlungsthema Nummer eins bei Steuerberater, das ist wie bei Ärzten auch, die Empfehlung, die persönliche Empfehlung oft einen sehr leitet. Weil wenn jemand anders schon mal gute Erfahrungen gemacht hat und eben die Empfehlung weitergibt, dann überträgt man das sehr gerne auf sich und erwartet sich dann eben auch die entsprechende das entsprechend positive Erlebnis.
Gut, dann glaube ich, haben wir da auf jeden Fall auch eine feine Antwort gefunden. Wenn ich nochmal zusammenfassen darf, so unser Gespräch, macht euch genau Gedanken, liebe Gastronomen, was ihr eigentlich wollt. Dass diese Frage kann euch nämlich am Ende des Tages keiner abnehmen. Man kann euch zwar genaue Fragen stellen und euch dann ein bisschen auf die Antwort hinleiten, aber am Ende des Tages müsst ihr ein Stück weit selber wissen, was ihr wollt. Vergleicht, seid fair im Vergleich, vergleicht nicht Äpfel mit Birnen und notiert euch einfach möglichst viele Dinge, stellt viele Fragen und hört auf euer Bauchgefühl, dann kann eigentlich bei der Suche nach einem guten Steuerberater nicht wirklich viel schiefgehen. Erich, ich sag vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich werde eure Kontaktdaten auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, falls sich jemand über euch nochmal schlau machen möchte. Und ja, bedanke mich und wünsche dir noch einen super schönen Tag.
Sehr gerne. Und weil du Zahlen liebst, habe ich zum Schluss noch eine Frage an dich. Ja. Das hast du mich die ganze Zeit gefragt, jetzt nehme ich mir die Zeit. Was glaubst du, wie lange ist die Kündigungsfrist beim Steuerberater?
Boah, das ist eine super spannende Frage. Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe keine Ahnung, ich bin extrem schlecht auch im Schätzen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht gibt es auch gar keine, aber ich würde ein Quartal tatsächlich mal einrechnen, wegen der Übergangsfrist.
Die Kündigungsfrist ist so lange, wie du brauchst, den Satz auszusprechen. Es gibt keine Kündigungsfrist, der Steuerberater kann mich darauf gar nicht festlegen. Das heißt, wenn ich bei der Suche, nachdem ich deinen Podcast gehört habe und alle Tipps beherzigt habe, dann feststelle, war doch nicht so das Richtige, kann ich einfach den Vorgang wiederholen. Der Steuerberater ist nicht der Lebensabschnittsgefährte, sondern ist ein Dienstleister auf Zeit, den ich für mich nehme, der natürlich nah an mir, an jemanden dran ist, aber er ist nicht unersetzlich und von daher sollte man sich da nicht aus irgendwelcher Tradition verpflichtet fühlen, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht mehr passt.
Das ist gut zu wissen. Ich würde ein bisschen Zeit einplanen für den Wechsel, gerade wenn man sich nochmal informieren möchte, aber es ist gut zu wissen, dass man mich dann nicht auf eine Kündigungsfrist festnageln kann, sozusagen. Danke für diesen finalen Tipp. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Macht es ganz gut und haltet gut durch in dieser stressigen Zeit.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Ciao.
So, das war die Folge mit Erich von ETL Adhoga zum Thema guter Steuerberater in der Gastro und wie du ihn oder sie findest. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und du hast, falls du gerade auf der Suche nach einem Steuerberater, einer Steuerberaterin bist, wichtige Tipps bekommen. Sollte dir diese Folge gefallen haben, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du einmal den Podcast bei iTunes bewertest. Du gehst einfach dazu auf iTunes, hinterlässt eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung und einen netten Kommentar für mich. Und damit hilfst du anderen Menschen dabei, diesen Podcast wiederum zu finden. Gerne kannst du mich auch weiterempfehlen an befreundete Gastronomen. Und wenn du einen besonderen Wunsch hast für ein Thema, dann lass es mich wissen. Schreib mir am besten bei Instagram oder Facebook unter 9-bar-podcast eine kurze Nachricht. Ich sag herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Deine Kathi.